Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Geschichten aus dem Geißbockheim, eine neue Folge, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport. Und da sprechen wir heute mit Marlon. Hallo.
Servus.
Ja, der zugeschaltet ist, für alle, die es sehen können über Video, aus Mallorca oder von Mallorca. Du ruhst aber auch nie, war als Urlaub getarnt, aber tatsächlich ist es auch hier wieder ein Arbeitseinsatz, weil du natürlich guckst, ob Lukas Kwasniok kurz nach seiner Entlassung auf der Lieblingspartyinsel aufschlägt. Ich weiß, so ungefähr müssen es ja sein. Also investigativ unterwegs und mit Sky-Mikrofon und beim Podcast zugegen. Sensationeller Einsatz, lieber Marlon. Und jetzt haben wir aber einen ganz besonderen Gast heute mit dabei, der, glaube ich, wie kein anderer erzählen kann über die Gemengelage beim 1. FC Köln. Er moderiert für Magenta TV. Er moderiert für RTL, kommentiert für RTL und wohnt, und das ist jetzt so ein Special in Bezug auf diesen Podcast, Luftlinie 400 Meter vom Geißbockheim entfernt. Hat Dauerkarten beim 1. FC Köln, war natürlich beim Derby mit seiner Tochter, kann ja praktisch aus nächster Nähe erzählen, wie er das Ganze erlebt hat am Wochenende. Ich darf begrüßen hier im FC-Podcast von Sky, Stefan Fuckert. Schön, dass du da bist.
Ja, danke euch für die Einladung.
Und ich würde sagen, wir werden direkt mal thematisch. Stefan, 90 Minuten mit der Tochter auf der Tribüne, Derby, 6 Tore, ein wilder Schlagabtausch, ging ja nach 30 Sekunden schon los. Kastrop, der FC-Akteur früherer Zeiten mit einem Traumtor, legt dann nochmal auf, macht dann nochmal ein Tor. Aber auch Köln hatte viel zu bieten und hat eben auch dreimal gescored. Am Ende, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung, kannst du mich gerne korrigieren, aber natürlich auch viele Gesprächsthemen nebenher. Wie hast du den Wahnsinn am Samstag erlebt?
Es war erstmal ein völlig verrückter Start. Ich habe das 1-0 nur so aus einem halben Auge mitbekommen, weil ich, wie gesagt, meine Tochter dann noch nach der Hymne auf den Schultern hatte, dann runtergeholt und einmal die Snackbox geöffnet und zack, da hat es dann schon gerappelt. War natürlich ein episches Derby, muss man ganz klar sagen. Spannung, alles mit drin gewesen. Und wenn du dieses Spiel mal ausklammern würdest, dann würdest du nie im Leben auf die Idee kommen, dass das ein Spiel ist, das möglicherweise danach so eine personelle Entscheidung dann irgendwie dann auch herbeigeführt hat. Es war ein geiles Derby. Ich glaube, es war alles mit dabei. Der FC hat Herz, der FC hat Leidenschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal so zurückkommen, aber trotzdem, das finde ich, haben sie toll gemacht. Standardtor, das ist auf einmal auch eine neue Stärke. Es war viel dabei. Ja, aber ich glaube, dieses 3-3, okay, Haken hinter. Ich habe auch irgendwann gedacht, weißt du was, das ist es jetzt, das ist gut. Ich hätte dem FC aber nicht zugetraut, dass er das Ding nochmal komplett dreht und 4-3 gewinnt. Da fehlt dann einfach immer was. Es war ein Spiel, was so ein bisschen auch für die komplette Saison steht. Immer nah dran, immer Leidenschaft, viele Grundtugenden stimmen, aber eben so die 1-2% nach ganz oben, die waren dann eben auch nicht da und die haben das Spiel eben auch kaputt gemacht. Ich glaube einfach, ein Borussia Mönchengladbach auch in der Form hättest du vielleicht in einer normalen Form, wenn du ein bisschen mehr bei dir selbst bist, auch geschlagen zu Hause.
Ja. Ja, da war eigentlich jetzt schon alles drin, Marlon, ne? Da war schon die Spielanalyse plus auch die Saisonanalyse so ein Stück weit mit abgedeckt. Denn Stefan sagt es ja absolut richtig. Und das ist ja auch das, was wir permanent thematisieren. Nach jedem Spiel, in jeder Folge, der FC hat mal wieder ordentlich gespielt, hat viel Gutes auf den Platz gebracht. Natürlich auch einiges, was noch nicht so funktioniert. Man ist immer noch Aufsteiger, man spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber man macht's an sich in Summe immer recht ordentlich. Man hat sich noch nirgendwo abschlachten lassen oder ist ergebnistechnisch unter die Räder gekommen. Das gab es ja alles noch nicht. Und trotzdem nur 2 Siege aus den letzten 18 Spielen. Also, Trainer ist weg. Dein Kommentar dazu, eine richtige und folgerichtige vor allem Entscheidung des 1. FC Köln, jetzt von Thomas Kessler und allen Verantwortlichen. Oder sagst du, naja gut, das ist so ein Stück weit auch Aktionismus. Man muss was tun, der Druck wird größer. Die Fans schreien so ein Stück weit auch danach. Gibt's ja auch gespaltene Lager. Die einen sagen pro Kwasniok, auch in dieser Krise, in dieser ergebnistechnischen. Die anderen sagen, nee, ist schon längst überfällig, dass er geht. 2 Siege aus 18 Spielen, ist es dann eben die logische Konsequenz und es musste auch so vollzogen werden? Oder sagst du, nee, ist mir zu viel Aktionismus, hättest du trotzdem beim Trainer bleiben müssen, weil die Alternativen fehlen? Was sagst du?
Ja, erstmal liebe Grüße hier vom Parkplatz aus Mallorca. Freundin ist gerade shoppen. Ich habe mir mal die Zeit genommen, dann hier in den Podcast reinzufliegen. Weil wir haben ja viel zu besprechen, aber ihr kennt das. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt fliegt man dann in den Urlaub. Genau dann, wenn der Trainer des 1. FC Köln entlassen wird. Machen wir nichts. Aber zur Thematik an sich, Cedric. Ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht. Heute Morgen, gestern Abend. als das Ganze dann passiert ist. Und ich glaube, es ist eine folgerichtige Entscheidung sportlich. Ne? Du hast ja auch immer wieder in jeder Folge die Statistiken hier nackt hingelegt. Ne? Hast immer wieder gesagt, so sieht's aus. Sie gewinnen keine Spiele, sie gewinnen zu wenig Spiele. Und das ist ja nun mal der Fakt. Ne? Am Ende geht's um Ergebnisse. Und wenn man auf die Tabelle schaut, dann lügt die natürlich nicht. Die Kwasniok-Tabelle lügt vor allen Dingen nicht. Aber ich habe einen Kommentar geschrieben bei Sky, den könnt ihr natürlich gerne nachlesen und den kann ich euch hier auch so ein bisschen wiedergeben. Ich glaube, dass der erste FC Köln sich damit in der Gesamtentwicklung trotzdem keinen großen Gefallen tut, weil am Ende fangen sie im Sommer wieder bei Null an, völlig egal, ob sie dann in der Bundesliga oder in der zweiten Liga sind. Wir hoffen natürlich weiter in der Bundesliga. Sie haben jetzt mit René Wagner einen Co-Trainer erstmal interimsweise, der übernimmt. Wenn das nicht so richtig funktioniert, kann es sein, dass wir in 3 Wochen schon wieder über Friedhelm sprechen müssen. Das kann jetzt alles wieder auf den FC zukommen und das ist dieselbe Geschichte nochmal, die wir schon 1000 Mal erlebt haben. Und ich denke mir irgendwie, das kann es doch nicht mehr sein in der Gesamtentwicklung. Wenn du dann wieder bei Null anfängst, wieder einen neuen Trainer suchen musst, dann bist du irgendwie nicht vorangekommen. Und das ist das, was mich im großen Gesamten sehr stört, wo ich sage, vielleicht musst du auch mal am Trainer festhalten, vielleicht musst du auch mal durch tiefe Täler gehen und wenn du dann gemeinsam aus denen herauskommst, vielleicht kannst du dann wirklich endlich mal was entwickeln und dich in der Bundesliga stabilisieren. Aber das, den Weg haben sie mal wieder nicht gewählt, entscheiden sich dagegen. Klar, der Klassenerhalt steht über allem, da bin ich auch voll dabei, aber ich glaube, der Gesamtentwicklung des Vereins tut das nicht gut.
Stefan? Dein Kommentar dazu, glaubst du, dass es richtig war, weil eben der Klassenerhalt stark gefährdet war und man deswegen auf dieser Position reagieren musste? Oder sagst du, nee, das wirft den FC wieder um Längen zurück, weil du hast jetzt erstmal nur eine Interimslösung bis Sommer, dann musst du wieder einen suchen. Also ist ja auch schwierig.
Nee, stehe hinter der Entlassung von Lukas Kwasniok, auch wenn es hart ist. Und da will ich zuerst mal Marlon auch nochmal abholen. Ich bin ja 100% auch bei dir. Ich glaube, das war auch das Ziel von Kessler und der sportlichen Führung vor der Saison, dass man einen Trainer holt, der ein Stück weit auch spielerisch diesem Verein oder gerade auch der Profimannschaft den Stempel aufdrückt. Und Lukas Kwasniok hat, wenn man sich das mal in den vergangenen Stationen anschaut, wo er tätig war, hat er richtig gute Arbeit gemacht. Und er spielt auch guten Fußball, ist taktisch versiert, der kann die Jungs erreichen. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Und du wolltest dir damit auch einen bestimmten Fußball reinholen. Aber ich sag mal so, Lukas Kwasniok musst du so ein bisschen mit einer Aktie vergleichen. Und das ist jetzt keine defensive Aktie, wo du weißt, das ist so eine Bundesanleihe, die hast du irgendwo in deinem Depot drin, da passiert nichts. Ja, das ist so, die wird schon irgendwann seine Erträgchen abwerfen und da kannst du ruhig schlafen. Nein, das ist einfach hochvolatil. Kwasniok, der steht einfach auch dafür, dass es mal extrem hoch, extrem runter gehen kann. Und ich glaube, das ist letztendlich auch der Punkt gewesen. Starker Start in die Saison, aber, und das ist ja nun mal auch so, in Köln hier am Geißbockheim, da sind nicht nur die Vögelchen laut, da gibt es auch viele Geschichten, die da drumherum irgendwo kursieren und man weiß ja auch, dass da vielleicht auch mal das eine oder andere vorgefallen ist. Ist mir eigentlich auch egal, was da vorgefallen ist, aber Fakt ist eben, dass Kwasniok auch die Kabine nicht mehr erreicht hat und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast im Spitzensport, brauchst du 100%, da brauchst du ein 100%iges Commitment mit deinem Trainer, mit jeder Entscheidung, die er trifft und wenn du letztendlich nur noch zynisch wirst, zum Teil die Kabine verlierst, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kannst du eben auch nicht mehr mit Taktik und einem guten Spielplan irgendwo da reingehen. Wenn du nicht 100% hinter dem stehst, was da in der Kabine passiert, hast du ein Problem. Und das ist ja offenbar nicht schon seit, weiß nicht, 3 Spielen der Fall, wo Kessler gesagt hat, so 4 Punkte aus Dortmund, Hamburg und Gladbach. Und so, entweder du bleibst oder nicht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich schon seit dem späten Herbst irgendwie zu beobachten ist. Und ich glaube, deswegen ist die Entlassung sehr schmerzhaft, weil ich glaube, das hat man sich nicht so gewünscht. Aber es geht einfach nicht. Ne? Ja. Der Punkteschnitt ist das eine, aber halt auch diese Soft-Faktoren, wenn du die Mannschaft nicht zu 100% erreichst, ist da dann offenbar auch sehr viele Missverständnisse gibt und ein Co-Trainer offenbar die Kommunikation in der Kabine übernimmt. Sorry, das geht nicht. Das ist wie in jedem normalen Wirtschaftsunternehmen, würdest du dort auch eine Führungskraft entlassen, weil er sagt, das passt nicht mehr in deiner Abteilung. Und das ist nun mal auch im Sport so.
Ganz kurz, da muss ich nachhaken. Stefan, woher hast du da die Erkenntnisse und Infos, dass der Trainer zum Teil, wie du es gesagt hast, die Kabine nicht mehr hinter sich hat?
Ja gut, jetzt muss ich sagen, das ist ja wie bei uns in Köln, du musst nichts können, nur kennen und irgendwie hören. natürlich bin ich nicht in der Kabine dabei, weder am Geißbockheim noch im Stadion. Ne? Also von daher, das ist jetzt ganz kleine Vermutung, sag ich auch. du kannst dich nur auf das verlassen, was irgendwo nach außen getragen wird. Ich weiß, in Köln wird sehr viel ungefiltert und auch nicht immer präzise nach außen getragen. Keine Ahnung, ich würde mich da gerne mal einschleichen. Ich meine, ich kann ja mal morgens hier so eine Runde gehen und mich dann irgendwie über den Gartenzaun springen und da mal reinlegen und hören. Nur gut, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so interessant, wenn er nicht mehr da ist. Und das Ganze irgendwie so ein bisschen aufschnappen. Aber ich glaube, das ist ja auch spürbar auf dem Feld. Ich sage immer, es gibt immer so einen 1%-Faktor. Ja, bist du völlig präsent da? Bist du wirklich, wirklich absolut on fire, richtig scharf eingestellt? Und guck dir an, wenn du nach ein paar Sekunden das 0-1 kassierst oder nehmen wir das Dortmund-Spiel, ja, du fängst stark an, musst eigentlich da schon in Führung gehen. Dann wieder so ein dummes Gegentor, rote Karte, Simpson Plus. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde Punkte runterleiern, wo du einfach merkst, dass diese Mannschaft einfach nicht bei 100% ist, dass sie eben nie nah dran ist, auch an diesem richtigen Erfolg, an einem Sieg, an einem Drei-Punkte-Spiel oder vielleicht auch in Hamburg, ja, wo es ein Nicht-Angriffspakt war, da einfach zu sagen, okay, jetzt gehen wir all in, jetzt haben wir nochmal eine Idee, wie wir zurückkommen. Das fehlt einfach alles. Also da ist irgendetwas, was letztendlich diesen entscheidenden Faktor ausmachen könnte, das gerade nicht passiert.
Mhm. Ja, ja. Marlon, bevor du kurz was dazu sagst, noch mal letztmalig zur Einordnung der ganzen Nummer. Also du hast mit vielen Leuten logischerweise gesprochen, Stefan. Du hast eine Dauerkarte da, du hast ein FC-Umfeld, du hast zum Teil auch eben in sportliche Bereiche deine Kontakte und da hörst du eben diese Dinge immer wieder raus, die du jetzt auch gerade zu deinen eigenen Beobachtungen dazu noch mit jetzt reingebracht hast in die Feststellung, dass eben zum Beispiel A, der Trainer nicht mehr 100% die Mannschaft erreicht und zumindest einige nicht und eben auch der Co-Trainer zum Teil die Ansprachen in der Kabine hält. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, also ich habe jetzt meine Meinung nicht von den 6 Rentnern, die immer auf der Bank sitzen, da im Geißbock. Ich glaube, das ist jetzt keine objektive Meinung.
Nein. Nur, dass ich das mal ganz klar habe. Ist ja völlig fein.
Schau mal, wir beide kennen ja auch Lukas Kwasniok noch aus seiner Zeit bei Karlsruhe Jena, ne? Damals ja. Dritte Liga. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Was hat der da geschafft? Eine Mannschaft, die schon komplett tot war. Was waren 7 oder 9 Siege in Serie? Der ist ja völlig Wahnsinn. Ich habe den, glaube ich, damals vor dem alles entscheidenden Spiel in Meppen da auch noch gehabt und mit ihm länger gesprochen. Aber hinterher auch mit 1, 2 seiner Spieler, ne, hinterher hat es dann geklappt hat. Und ich sag so, was ist das eigentlich für ein Typ? Und ich sagte mir, er lachte so ein bisschen, der ist völlig wahnsinnig. Ja, und ich glaube, das trifft es einfach auch. Natürlich, der bringt, wenn du hinter ihm stehst, bringt er dich dazu, dass du da einfach, ne, wie Christoph Daum früher einfach mal über glühende Kohlen läufst. Das kann der, ja. Aber dafür darf aber auch nichts vorfallen. Dafür musst du ein 100%iges Commitment haben von deinen Spielern. Und dann geht das. Ich glaube, das Problem ist bei Kwasniok nicht seine fachliche Qualität, seine Expertise und seine Art und Weise, wie er Fußball lesen kann. Aber das ist einfach auch seine Persönlichkeit. Und ich möchte keine aalglatten Menschen haben, weder auf dem Platz als Spieler, noch irgendwo in Vorständen oder auf der Trainerposition. Aber du musst ganz klar aufpassen mit der Art und Weise, wie du dich nach außen gibst, nach innen gibst und was du für Signale sendest, ob das letztendlich für deine Reputation und auch für dein Ansehen bei der Mannschaft, ob das dem dienlich ist. Und da habe ich meine Zweifel einfach bei Lukas Kwasniok. Ich finde ihn einen tollen Typ, aber ich glaube, das kann in der Kabine auch schwierig werden.
Ich glaube, um kurz einzuhaken, das ist auch eines der Probleme gewesen. Wir reden ja nicht nur über Sportliche, wir reden ja nicht nur darüber, dass jetzt letztlich die Sieger ausgeblieben sind, sondern es sind ja auch rundherum immer wieder viele Dinge gewesen, wo viele gesagt haben, ja, so kann er sich nicht verhalten und auf der Pressekonferenz, das kann er jetzt nicht sagen und so kann er nicht reden. Also ich glaube, das hat auch alles irgendwo in den Köpfen eine Rolle gespielt, weil Fakt war auch, da haben ja viele drauf geschaut, ja, und du hast ja immer wieder drauf gewartet, jede Woche, was sagt er heute auf der Pressekonferenz, welche Bombe lässt ihr jetzt wieder los? Er ist nochmal so, wie er ist und ich fand ihn auch immer herrlich erfrischend und ich bin ehrlich, er wird mir auch fehlen als ein Trainer, der eine gewisse Show auch bietet. Gerade für uns Journalisten war das natürlich unglaublich interessant, das muss man einfach so sagen, weil er dir immer wieder was gegeben hat, ne? Er hat immer wieder was rausgehauen, was spannend war, womit wir auch arbeiten konnten, aber auf der anderen Seite, und das habe ich halt auch immer wieder aus der Mannschaft gehört, womit jetzt nicht jeder Spieler was anfangen konnte, ne? Da haben schon viele gesagt, was hat er denn jetzt wieder erzählt, ne? Das kann er doch nicht ernst meinen, ja? Und manche Spieler hat es nicht so gestört, die haben auch immer gespielt, die haben gesagt, naja gut, er ist nun mal so, wie er ist, und die natürlich ein bisschen weniger gespielt haben, ist ja klar, ist in jeder Mannschaft so, aber per se da vielleicht noch mal etwas mehr nach solchen Sprüchen, waren halt extrem gegen den Trainer. Also insofern glaube ich, dass Thomas Kessler und Co. auch so ein bisschen aufs große Ganze geschaut haben und nicht nur aufs Sportliche und daher diese Entscheidung, wie du ja richtig gesagt hast, Stefan, wahrscheinlich auch gefällt haben.
Ja, ich glaube, es ist immer super wichtig. Du kannst nach außen, kannst du ein Bild abgeben, das ist völlig egal. Du kannst da den Zampano machen, den Clown oder sonst irgendwas, nimm dir Klopp, nimm dir Baumgart, alles völlig fein. Aber es ist die Frage, A, in der Kabine kaufen sie es dir ab oder bist du dann auch nochmal ein anderer Typ, dass du sagst, so, ey Jungs, auf mich könnt ihr euch verlassen, ja, ich gehe auch vorne raus, nehme das auch als Schutzschild auf mich, wenn Kritik da ist oder sonst irgendwas, aber in der Kabine bin ich nochmal ein anderer Typ. Da reden wir dann auch inhaltlich oder so etwas, ne? Das glaube ich, das muss man mal gucken. Ja, weiß ich nicht, ob Kwasniok diese Art und Weise, wenn er sie so in die Kabine gebracht hat, wie er teilweise, ne, in der Außendarstellung war, boah, schwierig. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weswegen Kessler dann auch so gehandelt hat. Es geht jetzt natürlich auch um Vertragsverlängerungen im Sommer, auch um Perspektiven für Emala und. Ne? Und die Frage ist, wenn dort ständig sich Frust aufstaut bei wichtigen Führungsspielern, weil sie sagen, diese Saison ist für uns einfach total unglücklich verlaufen, weil ich mit einem Trainer total aneinander geraten bin oder nicht meine Perspektiven bekommen hat. Das kann sich der FC nicht erlauben. Wir sind immer noch sozusagen in der Nacharbeitung von der Transfersperre. Das kriegst du jetzt auch im Sommer nicht mit einer guten Transferperiode alles repariert. Wir sind immer noch an den Aufräumarbeiten. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, naja, jetzt ist es ja so, wir sprechen ja diese, wie du es genannt hast, bunten Nebenkriegsschauplätze auch immer mal wieder an. Und da liefert ja Kwasniok ja auch ständig und hat geliefert, vor allem auch. Jetzt hat er wieder geliefert vor dem Spiel mit seinem El Mala. Wie nennt man's? Ja, Aussetzer, ne? Also hat er ja ein bisschen emotional geladen die PK verlassen, weil er eben auch entsprechend sich dazu nicht mehr äußern wollte. Das jetzt zu thematisieren ist jetzt aber obsolet, weil es eh jetzt FC-Geschichte. Ansonsten hätten wir das wieder als Thema gehabt. Also spielt nochmal so ein bisschen rein in das, was ihr gesagt habt, dass zu viele Nebenkriegsschauplätze am Ende des Tages vielleicht auch in Summe mit dazu geführt haben, dass es nicht mehr tragbar war. Neben eben dieser sportlichen Ergebniskrise, nur 2 Siege aus 18 Spielen. Marlon, inwiefern geht die Entlassung jetzt ein Stück weit auch aufs Negativkonto von zum Beispiel Thomas Kessler, weil er hat ihn ja mit zu verantworten?
Ja, klar. Also Thomas Kessler ist natürlich derjenige, der ihn haben wollte, der in ihm den Trainer der Zukunft gesehen hat, des ersten FC Köln. Und der weiß jetzt natürlich auch, mit so einer Entlassung, das passiert jetzt mal, ja, und dann musst du schauen, dass die nächsten Namen natürlich sitzen, ja. Also René Wagner ist jetzt der Co-Trainer, dem Thomas Kessler das Vertrauen schenkt, an den er glaubt, ja, indem er auch in Zukunft, das weiß ich, einen Bundesliga-Trainer sieht. Und das muss dieser jetzt natürlich auch beweisen. Wenn das jetzt natürlich fehlschlägt, dann hast du 3, 4 Spiele, die dann nicht funktionieren. Dann musst du, ich habe es gerade gesagt, vielleicht wieder einen Feuerwehrmann à la Friedhelm Funkel holen und hoffen, dass das funktioniert. Und hast dann im Sommer halt die Möglichkeit, wieder komplett neu zu justieren. Und dann ist Thomas Kessler natürlich auch gefragt und muss dann auch jemanden holen, der wirklich funktioniert. Weil irgendwann, ihr wisst das auch, ne, fangen die Leute natürlich auch an, die Gremien beim ersten FC Köln, alle drumherum, zu sprechen und zu sagen, naja, Thomas Kessler, also jetzt hattest du 1 Schuss, 2 Schüsse, 3 Schüsse, so langsam muss mal einer sitzen, das ist völlig klar. Ich meine, Thomas Kessler macht trotzdem, unabhängig jetzt erstmal davon, glaube ich, einen sehr guten Job, hat sehr spannende Transfers getätigt und hofft jetzt natürlich auch, dass ein Trainer nach Kwasniok jetzt vielleicht aus diesen Spielern auch das rausholt, ja, was so ein bisschen an der 100%-Marke kratzt, mit dem du dann vielleicht auch erfolgreicheren Fußball spielen kannst, aber klar, sein Name steht damit in Verbindung, so wie bei jedem anderen Sportdirektor in der Bundesliga auch oder Sportchef, der einen Trainer installiert.
Ja, weil das finde ich jetzt total spannend. Könnt ihr gerne mal beide was zu sagen. Ist es tatsächlich so, dass die Spieler mehr Qualität haben, als sie bislang gezeigt haben? Oder hat Kwasniok vielleicht ja wirklich alles aus denen rausgeholt und können es halt nicht besser, um es mal ganz salopp zu sagen. Denn klar, es wird immer gesagt oder es wurde viel gesagt, auch vor der Saison, Kessler, so ein Stück weit Diamantenauge, hat da spannende Transfers getätigt, wie zum Beispiel ein Kaminski aus Wolfsburg und so weiter und so fort. Ja, ist alles richtig, aber das am Ende des Tages Diamantenauge beziehungsweise jemand, der sehr gute Transfers getätigt hat, das kann man wirklich ja auch nur unterschreiben und 3 Ausrufezeichen dahinter setzen, wenn diese Qualität der Spieler den FC auch in der Klasse hält. Vielleicht können die aber auch einfach nicht mehr. Vielleicht ist es gar kein Trainerproblem. Ich weiß es nicht. Ich stelle die Frage mal ganz, ganz offen. Also glaubt ihr, dass Kwasniok einfach nicht in der Lage war, alles rauszuholen? Oder glaubt ihr, dass der Kader einfach so gut ist, wie er es gerade zeigt und da ist halt nicht mehr? Stefan, fang gerne mal an.
Also ich glaube nicht, dass das eine Qualitätsfrage ist. Qualität hat die Mannschaft und die wird die Qualität auch zeigen. Ich glaube, das ist einfach dieses Kommunikationsproblem gewesen, was du eben in der Kabine hast. Und du kannst ja tausend gute Ideen haben, wenn du sie nicht kommuniziert bekommst, das nicht ankommt, weil Spieler auch mit sich selbst beschäftigt sind, die Situation so nicht annehmen, auch merken, einfach dort in der Kommunikation mit dem Trainer passt einiges nicht. Dann ist das einfach zu viel Vakuum im Kopf, was da nicht hingehört. Zu viel, was dich davon abhält, gute Leistungen auf den Platz zu bringen. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Die Qualität ist da. Ich glaube, das ist einfach eine Gesamtgemengelage, die der FC gerade hat. Und da muss er einfach mit so einer Personalentscheidung auch reagieren. Ja, dass jetzt auch der Fokus wieder zurück ist. Mhm. Das ist für mich keine Qualitätsfrage beim FC.
Manu, siehst du wahrscheinlich ähnlich. Sag gerne was dazu, aber sag mir auch gerne mal, was du vom Co-Trainer hältst, der ja jetzt die Verantwortung hat.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, offensiv hat er viel aus der Mannschaft rausgeholt. Ich glaube, da hat vieles gut funktioniert. Sie haben eigentlich zuletzt einige Tore geschossen. Ja, das hat eigentlich immer gut geklappt, aber sie kriegen halt hinten die Kiste nicht zu. Ja, sie bekommen zu einfache Gegentore. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel, den der kommende Trainer jetzt anpacken muss, dass sie einfach auch mal zu Null spielen, dass sie mal ein Spiel dreckig vielleicht auch mal wieder mit 1-0 gewinnen. Das ist Kwasniok zum letzten Mal vor, ja, jetzt 8 Spieltagen gelungen, ne, gegen den VfL Wolfsburg, dass sie 1-0 gewonnen haben. Und da, wenn man ehrlich ist, auch mit reichlich viel Glück. Also insofern, das wird, glaube ich, erstmal der erste Schlüssel sein von René Wagner. Du sprichst ihn gerade an, ist natürlich immer so ein bisschen im Schatten von Lukas Kwasniok gewesen, auch im Schatten damals von Steffen Baumgart gewesen, da war er auch schon Co-Trainer. Thomas Kessler hat ihn dann zurück nach Köln geholt, weil er einfach extrem viel von ihm hält, weil er, das habe ich ja gerade schon gesagt, sogar glaubt, dass er das Zeug dazu hat, eines Tages Bundesliga-Trainer zu sein. Und insofern, ja, es ist zunächst mal eine gute Nachricht, dass Thomas Kessler ihm das zutraut und ihn für eine Autoritätsperson hält, zu der die Mannschaft aufschaut, aber ich höre da auch, da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, solche und solche Stimmen, die einen sagen, cool, geiler Typ, mit dem kann ich sehr gut im Training und mit dem habe ich ohnehin zuletzt mehr gesprochen als mit dem Trainer. Und andere sagen wiederum, boah, kannst du gar nicht machen, ja, verstehen wir überhaupt nicht, wie das geht, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen. Aber da siehst du schon wieder, ne? Ich glaube, auch in der Mannschaft sehen das jetzt viele erstmal zwiegespalten, lassen sich jetzt erstmal so ein bisschen überraschen, was so die nächsten Wochen bringen werden, was der Kollege Wagner da so ändern wird. Und dann werden wir mehr dazu sagen können, wenn wir Ergebnisse sehen. Ja, aber ich glaube, er muss die Mannschaft schon zumindest den Großteil jetzt davon überzeugen, dass er auch aus diesem Co-Trainerschatten auf die Trainerbank dann springen kann und das Thema bewältigen kann.
Ja, finde ich total spannend, dass es auch da direkt zum Start seiner Cheftrainertätigkeit zwei Lager gibt. Also das birgt ja viel Potenzial für beide Richtungen.
Wobei das vielleicht auch normal ist, ne? Wobei das vielleicht auch normal ist. Du hast ja, glaube ich, in jeder Mannschaft Leute, die mögen den Co-Trainer, Leute, die vielleicht nicht so mit ihm klarkommen. Ich glaube, am Ende muss er die Mannschaft überzeugen mit seinem Know-how. Und wenn sie erfolgreich sind und merken, das klappt, dann werden auch die, die vielleicht jetzt noch Skeptiker sind, irgendwann sagen, hey, hat funktioniert, guter Mann. Also davon bin ich überzeugt. Ja.
Stefan, ganz kurz, ist ja auch immer so eine finanzielle Frage. Ich meine, der FC stand vor ein paar Jahren mal richtig desaströs da, von den Bilanzen her, von den Zahlen, großverschuldet. Dann kam Keller, der, auch wenn ihn nicht alle mochten, weil er das Sportliche da für viele FC-Fans nicht so richtig im Fokus hatte und den Verein so ein bisschen ausgebremst hat, was Transfers und so weiter angeht. Aber zumindest hat er den Verein wieder auf gesunde wirtschaftliche Füße gestellt, hat den stark entschuldet, den Club. Das muss man ja auch schon mal festhalten. So, jetzt ist der Club wieder recht ordentlich dastehend, was die Zahlen angeht, so wie ich das sehe und im Kopf habe, korrigiere mich sonst gerne. Jetzt aber noch eine Übergangslösung, wenn es der Co-Trainer nicht hinbekommt, dann vielleicht dann tatsächlich nochmal Funkel oder wen auch immer auf die Payroll zu setzen, plus im Sommer nochmal einen neuen Perspektivtrainer, plus eben das, was an Kwasniok noch rausgeht. Also da gräbt man sich ja wahrscheinlich wieder eine wirtschaftliche Grube. Ne? Ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort, nicht ist teurer als ein Abstieg. Deswegen wird man wahrscheinlich alles andere in Kauf nehmen, um bloß das zu verhindern. Aber trotzdem ist das ja auch etwas, was nicht außer Acht gelassen werden darf. Also wenn es um die Bücher geht, muss der FC echt hoffen, dass der Co-Trainer das jetzt hinbekommt. Ne? René Wagner jetzt bis zum Saisonende als Cheftrainer praktisch den Laden in der Klasse hält, um dann mit einem neuen Trainer oder eben auch mit ihm, je nachdem, einen Weg weiterzugehen. Aber jetzt nochmal eine Zwischenlösung zu finanzieren auch, ist, glaube ich, auch nochmal eine Baustelle, die du sehr gerne vermeiden wollen würdest, Stefan.
Ja, muss ich ganz klar sagen, Friedhelm Funkel wird teuer, wenn das nochmal Thema wird. Wir wissen ganz klar, wenn Volker Struth am Geißbockheim vorfährt, dann hat er das Kreditkartenlesegerät mit dabei. Und dann kann Kessler einmal schön, weiß nicht, das Plastikkärtchen durchziehen. Ich glaube, so eine Summe, da könnte man uns Freundin hier 3 Stunden noch shoppen in Mallorca. Das ist klar, natürlich kostet Funkel was, wenn du ihn holst. Ich finde es per se erstmal gut, weil du hörst, dass ja die jetzige Lösung, dass es dann offenbar schon auch passt, ne, dass dass er offenbar Zugriff hat auf die Mannschaft, René Wagner. Und was ich ja persönlich sehr interessant finde, ist, dass er offenbar nach der Entlassung des Standardtrainers sich jetzt im Trainerteam um Kwasniok um das Standardthema gekümmert hat und 2 Standard-Tore, die sie erzielt haben, einmal in Hamburg und jetzt der Ausgleich von Martel gegen Gladbach. Okay, offenbar hat er schon einen Impact, das muss man ja schon sagen. Ne? Also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber weiß nicht, ob er die Jungs mal zusammengetrommelt hat, gesagt hat, komm, wir probieren jetzt hier mal da was aus. Es hat ja direkt gefruchtet. Also offenbar erreicht er da ja wen. Aber ich verstehe natürlich, bin ich genau bei dir, Cedric, und bei dir, Marlon, da ist natürlich viel Risiko dabei, weil du lüftest jetzt nicht einmal durch. Ne? Du hast im Prinzip denselben Mief in der Kabine, nur dass einer rausgegangen ist. Deswegen, ein kompletter Neuanfang sieht natürlich anders aus. Aber die Leitlinie, die der FC sich gegeben hat, so ein bisschen auch mit Kwasniok, dass sich junge Spieler einsetzen, nehmen wir jetzt Jenny Neumann am Samstag oder wen er da auch immer wieder reinwirft, das ist ja auch etwas, was gewollt ist vom Verein. Das war zum Beispiel Struber letztes Jahr ganz und gar nicht der Fall. Das war ein absoluter Reinfall, nicht nur, weil es hinterher sportlich wackelig wurde, sondern weil ganz, ganz viele junge Talente, die du damals nach dem Abstieg gehalten hast, weil du sagst so, ey, wir haben keine Kohle, jetzt ist eure Zeit gekommen und auf einmal kannst du dann doch hier keinen zum Co. halten und die sitzen alle nur auf der Bank, sind mega unzufrieden, weil Struber überhaupt nicht draufstehen. Das hat sich ja in dieser Saison komplett gewandelt und ich glaube auch, dass René Wagner einer ist, der mit den jungen Spielern was machen kann. Und ich glaube, das ist für Kessler auch schon mal enorm wichtig, dass eben aus dem Nachwuchsbereich, man muss ja sagen, bis du volljährig bist, hast du am Geißbockheim eine geile Zeit. Da klappt ja wirklich alles. Die haben eine richtig, richtig geile Jugendarbeit. Das Problem ist einfach immer nur der Übergang in den Profikader. Aber das ist in dieser Saison besser geworden. Das muss man ganz klar sagen. Das hat Kwasniok umgesetzt.
Marlon?
Ja, bin ich dabei. Also ich glaube, er hat nicht per se alles falsch gemacht. Ne? Also gerade das Thema junge Spieler, was du jetzt angesprochen hast, ist beim FC nun mal ein wichtiges und das wird auch von den Trainern verlangt und das wird genauso jetzt auch von René Wagner verlangt, das wird von seinem Nachfolger verlangt. Aber trotz alledem musst du natürlich auch immer ein Stück weit aufpassen, dass dieser Schuss nicht nach hinten geht. Ich bin auch jemand, der immer sagt, junge Spieler reinwerfen, ja, aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt hattest du natürlich vielleicht keine Wahl, weil Tom Kraus sich dann auch verletzt hatte. Ne? Der musste dann beim Anwärmen schon passen. Und dann war klar, wir müssen was verändern und dann Neumann reinzuwerfen, war mit Sicherheit üblich, hat dann nicht ganz so funktioniert, wenn man sich das Spiel letzten Endes anschaut. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon wichtig, jungen Spielern die Chance zu geben und dann auch Misserfolge in Kauf zu nehmen. Aber Misserfolge, wissen wir alle, im Abstiegskampf darfst du dir natürlich auch nicht zu oft erlauben. Insofern ist das immer so ein sehr schmaler Grat, finde ich, über den wir da reden. Aber im Großen und Ganzen hat Lukas quasi auch das forciert, hat das gut gemacht, das müssen sie weiterführen. Aber sie brauchen jetzt erstmal Siege, ne? Und ob die jetzt natürlich dann mit jungen Spielern oder mit alten Spielern oder mittelalten Spielern geholt werden, ist ehrlich gesagt scheißegal. Du brauchst Punkte. Ja, du brauchst jetzt erstmal Siege. Du musst ein bisschen in sichere Gewässer kommen mit deinem FC-Schiff. Und dann kannst du das Ding auch ein bisschen entspannter vielleicht nach Hause fahren und kannst auch noch mehr auf junge Spieler setzen. Aber ich glaube, der Mittelweg, der wird jetzt das Entscheidende sein in den nächsten Wochen.
Ja, und für den für René Wagner ist es natürlich auch eine Riesenchance. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich musste gerade spontan an Michael Carrick und Manchester United denken. Da hat er ja übernommen, nachdem Amoré da das Ganze vor die Wand gefahren hat. Der lässt jetzt Man United Fußball spielen. Caro einfach, macht keine Experimente. Jetzt stehen die wieder auf der 3 auf Champions League Kurs. Ne, ein bisschen andere Tabellenregion, andere Liga, völlig klar, aber vielleicht ist er die Dauerlösung, weil er mit Dingen, die sofort greifen, und das ist ja wichtig, es muss ja sofort funktionieren, dass er den FC auf Kurs bringt und warum soll er dann nicht auch über den Sommer hinweg weitermachen? Es ist jetzt die Riesenchance. Mal schauen, was er draus bastelt. Wir drücken ihm die Daumen, natürlich, unter Sportsmännern macht man das so. Nochmal eine andere Komponente oder ein anderer Ansatz. Die Lebensversicherung, so sage ich, des ersten FC Köln heißt VfL Wolfsburg. Weil die nicht aus dem Knick kommen, trotz Trainerwechsel, ist es völlig egal, nicht völlig egal, aber nahezu egal, wie gut oder weniger gut der FC die nächsten Spiele performt, weil wenn da von hinten kein Druck kommt, dann schaffst du es auch mit relativ wenig Punkten in der Liga zu bleiben. Selbst wenn du auf die Relegation rutschen würdest und klar gegen zum Beispiel Schalke möchte keine Relegation spielen, das ist auch klar, aber in Summe glaube ich, eine Relegation würde der FC trotzdem ziehen, und weil auch Wolfsburg nach einem Zwischenhoch gerade wieder so ein Stück weit, Quatsch, nicht Wolfsburg, Pauli, nach einem zwischendurch guten Flow plötzlich wieder abflacht, könnte ich mir vorstellen, dass Wolfsburg und Pauli, egal was der FC macht, hinterm FC bleiben, und das könnte es am Ende auch sein. Oder denkst du, da kommt nochmal irgendwie ordentlich was, Stefan?
Boah, Wolfsburg, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, es geht vielen so, ich reibe mir echt die Augen. Ich meine, dass die auch über die Jahre sich eigentlich auch kaputt gemacht haben, das habe ich auch gesehen, aber du denkst immer noch, na gut, Wolfsburg, da ist Geld, die haben immer noch ein paar ganz gute Leute drin. Ich habe mir jetzt mal den Kader angeguckt, also so wirklich, weiß ich nicht, umhauen tut mich das auch nicht. Also mich würde das nicht wundern, gerade was bei denen da abgeht. Ich meine, der FC ist ja schon manchmal für jede Geschichte gut und sehr viel Chaos, aber das ist ja, also eigentlich schreit das ja danach, dass das jetzt wirklich auch mal im Totalcrash endet beim VfL Wolfsburg, aber ja, es ist ja immer noch der VfL Wolfsburg. Pauli, muss ich sagen, und alle, die da unten stehen, die stehen halt schon seit Beginn der Saison da unten. Das heißt, die kennen die Tabellenregion, ne? Und man muss ganz klar sagen, dass der FC einfach peu à peu nach unten gerutscht ist, ne? Und das ist jetzt auch mal noch was anderes. Du warst am Anfang super dabei, warst fast schon mit Blick auf internationale Plätze unterwegs, wenn man das Hamburg-Hinspiel nimmt, und auch danach warst ja immer noch so Tabellenmittelfeld, ganz egal, hättest du vielleicht so noch sagen können, einstelliger Tabellenplatz, super, ja, wenn du super erste Saison nach dem Wiederaufstieg gewesen, aber jetzt bist du einfach richtig unten drin. Ne? Also das ist einfach eine Klimaveränderung, die du auch erstmal packen musst. Ne? Und da wirst du jetzt erstmal noch ein paar Wochen bleiben. Also da habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, gerade auch gegen so Gegner, Pauli auch, wenn ich mir die Hinspiele angucke, Bremen auch, das waren auch zwei sehr, sehr unglückliche Spiele in der Hinrunde. Einmal komplett dominant, einmal auch richtig schlecht in Bremen. Boah, also das Problem ist, mit Unentschieden kommst du jetzt auch nicht weiter. Du musst dann auch solche direkten Konkurrenten mal schlagen, ne? Weil oben gewinnst du halt auch nichts gegen die Top-Teams, bist da zweimal gut dabei, holst aber keine Punkte. Aber dann musst du jetzt eben auch mal gegen die da unten gewinnen, ne? Und nicht nur punkten, also einen Punkt holen.
Mhm. Nochmal ganz kurz, Stefan, konkret gefragt, hast du wirklich Sorge, dass es runtergehen könnte?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, ich wurde gerade auf Kleingeld angesprochen, entschuldigt. Das Problem ist so ein bisschen, dass du beim VfL Wolfsburg halt immer auch die Qualität tatsächlich noch im Hinterkopf hast. Ich glaube, klar, sie performen gerade nicht. Der Hacking kam jetzt und du hast irgendwie so den Eindruck, das ist schon wieder verpufft, dieser Trainereffekt. Da passiert auch nicht so richtig viel, aber nichtsdestotrotz haben sie ja eigentlich die Qualität in der Mannschaft. Und ich habe immer noch so die Befürchtung, dass sie halt irgendwann wieder abrufen könnten. Und wenn sie die dann mal abrufen, und sei es nur für 3, 4, 5 Spiele am Stück oder so, dann weißt du halt überhaupt nicht, ob das reicht, ja, und ob du dann nicht vielleicht auch nochmal in die Bredouille gerätst, dann doch da auf diesen 17. Platz zu rutschen. Also ich glaube, du musst schon wirklich zusehen, dass du auf dich selber schaust, dass du deine eigenen Spiele gewinnst. St. Pauli gestern, ja, wichtig für den FC, dass die das Spiel dann am Ende ja nicht gewonnen haben, keine Punkte holen. Insofern, es kann alles passieren. Du kannst nach wie vor noch tiefer reinrutschen und ich glaube, du darfst gar nicht so weit da hinschauen und gucken, was die anderen machen, sondern du musst dich jetzt wirklich voll darauf fixieren, dass du selber endlich mal wieder Fußballspiele gewinnst. Ne? Ich glaube, danach lechzen alle und das erwarten jetzt natürlich auch alle, ne? Nach dieser Trennung mit der Übernahme von René Wagner, und das ist auch wieder das Gefährliche. Die Erwartungen sind jetzt groß. Anderer Trainer, auch wenn er schon im Trainerteam war, der jetzt das Zepter schwingt, ja, wenn der, ich sag mal, 2 Spiele verliert, dann ist er eigentlich schon wieder verbrannt. Dann reden wir alle über Friedhelm Funkel. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber mich würde es nicht wundern, wenn wir den diese Saison dann wirklich wieder da auf der Bank sehen. Und dann ist aber auch klar, dass der FC die Klasse hält. Das wissen wir alle.
Ja, ja. Friedhelm der Dritte.
Der müsste ja dann eigentlich jetzt auch noch irgendwo da auf Mallorca weilen um die Zeit, ne? Friedhelm Funkel. Vielleicht sichtest du ihn ja noch.
Ja, ich glaube eher schon. Ja, ich glaube eher auf Fuerteventura ist er meistens, ne? Aber wenn ich ihn auf Mallorca sehe auf dem Tennisplatz morgen, ja, dann werde ich ihn auf jeden Fall nochmal ansprechen, ob er Bock hat.
Ja. Jetzt nochmal kurz zu meiner Frage von eben, Stefan. Hast du die Fantasie wirklich, dass es runtergehen könnte? Also ist das eine ernste Sorge von dir, neben aller fachlichen Einschätzung, die du ja schon geliefert hast? Aber schlummert da wirklich diese Sorge, das könnte echt runtergehen?
Ja, sind wir mal ehrlich, wir reden über den ersten FC Köln. ja, die Sorge musst du immer haben, ja. Ich glaube, bei jedem anderen Verein würdest du sagen, ah, komm, das kriegen sie irgendwie noch hin. Wir wissen doch, was in den letzten Jahren alles abgegangen ist. Der FC hat es geschafft, sich in Saisons, wo du nie und niemals hättest absteigen dürfen, da selbst sozusagen ans Kreuz zu schlagen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, das ist ja schon vorösterlich, aber sich zumindest da selbst kaputt zu machen, dann musst du beim FC immer, ja, das musst du immer mitbedenken. Das ist doch völlig logisch. Ich glaube aber auch, dass wenn René Wagner jetzt ein Erfolgserlebnis hat, ich glaube auch 4 Punkte aus den nächsten beiden Spielen, nehmen wir mal Frankfurt, ist auch die Luft raus, nach oben geht ja nicht mehr viel bei denen, klar, sicher, Deutsche Bank Park ist immer emotional, da spielen die, das ist immer noch was anderes, holst du da vielleicht einen Punkt und gewinnst dann eben dieses Spiel gegen Bremen, was du einfach auch gewinnen musst, verdammt nochmal, ohne irgendwelche Diskussionen und wieder gut gespielt und nur unentschieden gespielt mit 4 Punkten, sieht die Sache dann auch nochmal ganz anders aus, sondern fährst du eine Woche später nach Hamburg zu St. Pauli, ja, muss man auch gucken. Also ich glaube schon, dass da noch sehr, sehr viel drin ist. Also mich würde es ehrlich gesagt total überraschen, wenn der FC jetzt in einen derartigen Negativstrudel reinkommt. Und da muss ja schon viel dazugehören. 26 Punkte, dass wir jetzt da gefühlt noch 4 Punkte holen und mit 30 da rausgehen aus der Saison. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Hm, okay, gut.
Ich hoffe es nicht.
Ja. Marlon.
Ja, ja. Ich hoffe es auch nicht. Ja, also ich hoffe, dass sie genügend Druck holen und sich am Ende zu retten. Aber wie du gerade sagst, es gibt auch noch das ein oder andere schwierigere Spiel und so. Und es wird sich jetzt zeigen. Also ich glaube schon, dass die Qualität ausreicht, weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ob quasi auch vielleicht nicht 100% aus der Mannschaft rausgeholt hat. Ich glaube, sie haben genügend Qualität, um in der Liga zu bleiben und zumindest vor St. Pauli und Heidenheim am Ende zu stehen. Nehmen wir mal an, der VfL Wolfsburg würde noch irgendwann jetzt mal aufdrehen. Ja, insofern, ich glaube auch dran, dass sie die Klasse halten, aber ich glaube, es wird tatsächlich am Ende, wie man so schön sagt, ein ganz enges Wörtchen.
Mm-hmm. Lass uns mal so ein bisschen auf den Kader schauen, Stefan. Jetzt ist ja die Chance, alles nochmal so ein bisschen umzumodeln. Also ist es jetzt nicht so, dass wie nach einem klassischen Trainerwechsel alles auf Null steht. Die Situation haben wir ja nun mal nicht. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass es für jeden heißt, komm, ihr dürft euch alle nochmal komplett neu beweisen. Das Buch ist noch voller leerer Seiten und ihr habt die Chance, das entsprechend zu malen. Nimmt Einfluss drauf, auf geht's, ihr Lieben. So ist es ja nun nicht, weil der Co-Trainer kennt ja schon alle und hat ja die letzten Wochen und Monate und Jahre miterlebt. So. Also, ein bisschen anderer Trainer-Switch. Trotzdem, glaubst du auch, dass er personell oder von der Herangehensweise den FC anders auftreten lässt? Und wenn ja, wie würdest du es dir wünschen? Inwiefern, um auch da mal einen Vergleich zu haben, würde deine Spielart und personelle Aufstellung von dem abweichen, was zum Beispiel jetzt im Derby gespielt wurde?
Ja, ich glaube, beim FC ist eher das große Problem, wen hast du zur Verfügung bei diesen vielen Muskelverletzungen, die der FC hat.
Aber
das
jetzt ist ja auch erstmal ein Riesenthema, ne? Also, vielleicht kommen da jetzt nochmal einige zurück.
Du meinst, die sind alle regeneriert und kommen fit zurück. Ja, das hoffe ich auch mal, ne? Ich hab mal hier die Anfangself jetzt aufgemacht. Wenn ich jetzt hier durchschaue, klar, ich frage mich immer, welche Spieler will, oder sage ich, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen oder bei welchen denke ich, okay, vielleicht tut diese Luftveränderung oder dieser Personalwechsel ganz gut. Nehmen wir mal jetzt mal an, Johannesson, der sich etwas stabilisiert hat in den letzten Wochen. Hinten muss ich sagen, finde ich zum Beispiel Özkan Çağ ist für mich eine Überraschung, ne? Der war ja ewig außen vor und ist da hinten super stabil. Das passt alles. Fand Merk auch, also ich bin eigentlich entspannt. Ich könnte jetzt ja keinen rausnehmen, wo ich mir sage, um Gottes Willen, jetzt müssen wir die Zeit für den. Das ist, finde ich, oder sind wir wieder beim Thema eben, Qualität ist in der Mannschaft da. Ich finde auch das, was er auf den Platz bringt, ist jetzt nichts, wo ich sage, das irritiert mich jetzt völlig. Warum spielt der? Klar, mit dem Thema junge Spieler, es war für mich manchmal bei Krasniok ein bisschen zu viel Symbolpolitik. Gerade auch nach dem Wintertrainingslager, ne, da beginnst du ja, glaube ich, Rückrundenauftakt mit Schenten dann vorne drin. Ja, kann man machen, aber dann ist es nicht so, ich gebe jungen Spielern eine Chance, dann ist das ein bisschen auch so Präsentiertäter, ne, Symbolpolitik. Ich finde, das muss man ein bisschen dosierter machen, ne, weil du tust damit auch, ja, Neumann, das war jetzt dann vielleicht auch wirklich der Verletzung geschuldet, das ging nicht anders, aber du tust denen ja auch keinen Gefallen, ne, das kann ja auch einfach nach hinten losgehen, ne, du willst sie ranführen und nicht einfach dann reinschmeißen und das kann auch nicht jeder auf seine Art und Weise gut verpacken, ne, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das anschaue, ich wünsche mir einfach, ja gut, Martel ist jetzt gesperrt, ich wünsche mir von ihm auch wieder ein bisschen, dass er sein Level findet, ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der auch so ein bisschen neben sich stand, aber muss auch gefühlt auf allen Positionen mal aushelfen, Nein, und man muss ja auch mal ganz klar sagen, auch wenn jeder über Elmala spricht, ja, ich hoffe jetzt einfach auch, dass bei ihm sich da irgendwas löst. Ich meine, er muss auch aufpassen, dass er nicht in zu jungen Jahren dann auch zu viel fordert und weiß ich nicht, der Trainer nervt mich hin und her. Ne? Ich meine, das kannst du dann irgendwann mal machen, wenn du 80 Länderspiele hast und bist etabliert und sonst irgendwas. Aber ich bin auch mal gespannt, wie er das Ganze jetzt aufnimmt, ne? Ob das bei ihm wirklich auch nochmal ein paar Prozent freisetzt. Es wäre, glaube ich, für den FC eine Lebensversicherung, wenn der wieder zu sich selbst findet.
Ja, und selbst der Maler hat ja trotzdem 10 Saisontore erzielt, ne? Also wir reden über einen Spieler, der ja, Cedric und ich saßen ja ganz oft nicht von Anfang an gespielt hat. Und darüber haben wir immer wieder diskutiert. Also diese 10 Saisontore dann trotzdem zu erzielen, finde ich schon gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt sogar sagst, er ist noch gar nicht bei 100%, dann bin ich mal gespannt, wo der dann so sein wird, wenn er wieder bei 100% ist, ne? Also den brauchen sie natürlich. Und den jetzt auch richtig einzusetzen und den Jungen jetzt auch bei Laune zu halten, obwohl er vielleicht im Sommer, sagen wir mal ehrlich, zu 90% DB machen wird, das wird jetzt auch nochmal, finde ich, eine ganz entscheidende Sache sein, ne? Also diesen Top-Spieler, den musst du jetzt richtig einsetzen. Du musst jetzt natürlich auch gucken, dass die Leute drumherum, du hast es gesagt, wie Erik Martel und Co., zur Form bringst. Und dann wird es wirklich nicht nur auf Kampf ankommen, sondern vor allen Dingen auch darauf, glaube ich, deine Qualität richtig einzubringen. Ne? Weil am Ende nur von Kämpfen bleibst du nicht in der Liga. Du musst schon schauen, dass du eben auch in den entscheidenden Spielen dann die Kaminskis und Elmalas so einsetzt, dass du erfolgreich sein kannst. Ich glaube, das wird auch für den Trainer, für René Wagner jetzt entscheidend sein, da ein bisschen was anders zu machen als dein Vorgänger. Aber wenn du jetzt in die Kabine gehst und sagst, so Jungs, ihr wisst, wie es läuft, damit wirst du jetzt keinen Erfolg haben. René Wagner muss jetzt, glaube ich, schon den Spielern so ein bisschen auch das Gefühl geben, Lukas Kwasniok ist weg, jetzt atmet mal alle durch, also die zumindest ein Problem mit ihm hatten. Ihr braucht da jetzt das und das, den Gedanken, den müsst ihr euch gar nicht mehr machen. Jetzt ziehen wir neue Seiten auf, jetzt können wir mal über neue Dinge reden. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein. Also ich glaube, Psychologie spielt ja jetzt auch tatsächlich eine große Rolle und nicht nur zwingend der Trainingsinhalt, den der neue Trainer jetzt vorgibt.
Ja, bin ich bei dir, Marlon. Trotzdem möchte ich gerne noch so ein bisschen inhaltlich bleiben, Stefan, denn ich habe zwei Sachen gerade rausgehört bei dir. Zum einen Positionswechsel Martel, dass das ein bisschen zu oft vorkam. Das ist ja auch etwas, was bei Kaminski immer mal wieder Thema ist, dass der auf zu vielen Positionen schon hat aushelfen müssen in dieser Spielzeit. Da sag mir gerne mal, wo du ihn am liebsten siehst, wo du seine Stärken am besten eingesetzt findest und zu Elmala, ja, ruhig auch mal ein bisschen kritischer werden. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Das ist zu viel auf die Pauke hauen, trotz dessen, dass er noch ein junger Spieler ist und seine erste Erstligasaison abreißt. Darf man eben nicht vergessen. Er hat ja in der vergangenen Saison noch bei Viktoria Köln gespielt. Sag ruhig mal, wie du ihn siehst. Und auch eben nicht nur auf, sondern eben auch neben dem Platz.
Ja, also ich finde, Martel ist für mich ein Sechser, Punkt, Ende, aus. So, da gehört er hin. Ich finde, er hat es inzwischen auch geschafft, auch mit Präsenz auf dem Platz, auch einer gewissen Lautstärke, das zu untermauern. Das ist ein Führungsspieler, der ist ein Sechser, Punkt. So, ich bin aber auch sehr gespannt jetzt in Frankfurt. Wahrscheinlich wird ja Chavez neben Johannesson reinrücken, könnte ich mir vorstellen. Den fand ich ganz erfrischend. Also würde ich gerne ein bisschen mehr von sehen. Ist ein technisch sehr guter Spieler. Ich meine, gut, klar, wenn du dir irgendeinen von den Bayern holst oder der bei uns so ein bisschen reifen darf beim FC, bin ich drauf gespannt. Ich finde, der darf gerne ein bisschen mehr Zeit bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch einen schönen Impuls hat. Bei Elmala, glaube ich, ist das, und das hat ein Spieler seiner Klasse und er hat überragende Qualitäten, ist das irgendwann normal. Am Anfang spielst du alles schwindelig, besorgst deinem Gegenspieler einen Albtraum nach dem nächsten, aber irgendwann bist du natürlich auch an dem Punkt, wo sich Gegenspieler auf dich einstellen, wo sich auch Mannschaften auf dich einstellen. Ne? Das ist jetzt hier auch keine Kirmesliga und dann weißt du eben auch, wie du einen Elmala aus dem Spiel nimmst. Und das ist natürlich dann jetzt auch wieder eine Herausforderung für den Spieler an sich, dann einfach wieder diese paar Prozent draufzulegen, sich weiterzuentwickeln, auch zu wissen, wie finde ich spielerisch gegen Top-Teams wie Bayern, Frankfurt, Leipzig, Dortmund Lösungen. Ne? Und das ist einfach eine Aufgabe für Elmala, die jetzt hat in den nächsten Wochen. Auch er muss sich steigern. Ne? Sicherlich ist das Verhältnis mit Kwasniok und das gesamte Drumherum, ja, kann das einen jungen Spieler belasten, aber es darf trotzdem, und das ist nun mal dann auch ein Wink für seine weitere Karriere, darf einfach kein Alibi sein. Na? Da muss ich sagen, okay, läuft gerade Mist. Ich kann mir vorstellen, dass sich das dumm anfühlt, wenn du auf der Bank sitzt und der Trainer dich dann auch noch irgendwie öffentlich so ein bisschen anzählt, arbeitet nicht gut nach hinten, da fehlt mir die körperliche Komponente. Ja, das wurmt einen und er ist auch, glaube ich, inzwischen immer selbstbewusster. Und dann noch so ein bisschen Stolz kommt dann dazwischen. Ja, warum muss ich mir das gefallen lassen? Sieht doch jeder, ich bin hier der technisch beste Spieler und jetzt sitze ich wieder nur draußen und werde noch angezählt. Kann ich verstehen, aber trotzdem, da sage ich auch zur Zeit, Elmala, ein super Typ, tolle Familie, aber Junge, ne, also auch du musst liefern, ne? Auch du musst jetzt arbeiten, dass du Lösungen findest. Und vielleicht ist es jetzt durch den Trainerwechsel auch so, dass er dann vielleicht sagt, super, okay, hat sich bei mir auch wieder oben im Kopf einiges freigesetzt, weil eben so ein Störfaktor weg ist. Ich bin gespannt. Aber das ist für ihn natürlich jetzt auch diese paar Spiele. Ich weiß nicht, ob das WM-Thema jetzt irgendwie noch für ihn aktuell ist. Ich weiß nicht, wie Nagelsmann hinschaut. Aber er hat jetzt die Möglichkeit, ne, das zu zeigen. Wenn er aber weiterhin nur, sag ich mal, so 3+ bleibt oder, ich will nicht, noch nicht mal sagen, er ist ja schon, schießt ja seine Tore. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn er jetzt die Chance hat, in den letzten verbleibenden Spielen dort richtig Alarm zu machen, dann weißt du, okay, alles klar. Gab vielleicht doch irgendwas, was ihn blockiert hat. Also ich bin sehr gespannt, ob er das schafft.
Ja. Ja, Kaminski, Stefan, ja, wo siehst du ihn?
Da, wo er ist, finde ich ein toller Spieler, aber wie bei ganz vielen Spielern da vorne, ein bisschen mehr Entscheidungsfreude, Schnelligkeit und wenn er das hat, ist wunderbar, manchmal ist für mich zu viel Kopf.
Was heißt, wo er ist? Er wurde ja auch schon überall eingesetzt.
Ich finde ihn hinter Ache gut.
Ja. Okay, gut.
Gefällt ja. mir.
Ja. Marlon, du wolltest was sagen, sorry.
Nö, alles gut. Es ging einfach nur mal in Richtung El Mala. Ich finde, man kann sich da ewig drüber streiten, ne? Weil du hast gerade gesagt, Cedric, erste Bundesliga-Saison, 10 Tore, letztes Jahr noch bei Viktoria Köln gespielt. Ich finde immer, ja, schwierig, ne? Worüber reden wir dann? Also ein Spieler, der 10 Tore in seiner ersten Bundesliga-Saison in dem Alter schießt, liefert der dann nicht genug? Ne? Das ist, finde ich, ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Aber ich kann natürlich auch verstehen, bei den Fähigkeiten, die er zeigt, die er eigentlich hat, erwartet man natürlich vor allen Dingen auch als Fan des FC, dass er die regelmäßiger auf den Platz noch bringen kann. Ne? Aber es wird halt extrem viel von dem Jungen erwartet und da muss ich Lukas Kwasniok im Nachhinein auch noch mal ein bisschen recht geben. Der ganze Rummel um ihn, der Medienrummel, der immer wieder geschehen ist, auch das ganze Gerede, das nimmt dich schon in dem Alter, glaube ich, auch mit. Und dahingehend finde ich diese 10 Tore herausragend, ehrlich gesagt. Also das muss ich dann schon hervorheben. Ne? Auch wenn er natürlich schon 15 oder 16 hätte haben können. Aber das in dem Alter in deiner ersten Bundesliga-Saison zu machen, da ziehe ich dann doch eher meinen Hut vor. Hoffe aber natürlich auch, dass er das in den nächsten Wochen bestätigen kann, weil du hast es ja auch gesagt, Stefan, sie werden ihn und seine Qualitäten jetzt brauchen und abtauchen. Egal wie alt du bist, hilft da jetzt natürlich dem FC trotzdem nicht.
Ja. Dann lass uns zum Ende des Podcasts nochmal ganz kurz vorausschauen. Das nächste Spiel im Deutsche Bank Park bei Eintracht Frankfurt. Leider haben wir dieses, von den Charakteren her auch sehr spannende Trainerduell dann nicht. Das hätte mich auch mal interessiert. Der vor Selbstbewusstsein strotzende Riera gegen den ebenso entsprechend, bunt auftretenden Kwasniok. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber trotzdem, ich glaube, was nicht cool war für den FC, ist die Tatsache, dass Frankfurt in Mainz verloren hat. Dieses Antizyklische ist ja eigentlich immer das Gefährliche, ne? Wenn du verloren hast, dann willst du im nächsten Spiel wieder wettmachen und auch gerade der sehr stolze Spanier kann das überhaupt nicht gut finden, wie das da in Mainz auch noch beim Derby um Gottes Willen ausgegangen ist und wird jetzt auf Wiedergutmachung sinnen mit seinen Jungs zu Hause gegen den 1. FC Köln. Das heißt, wird ein hitziges Spiel, wird ein sehr interessantes Spiel aus verschiedenen Komponenten heraus sehr interessant. Wie blickst du auf dieses Duell? Stefan, du hast ja gerade mal so ein bisschen andeuten lassen, dass du sagst, naja, sportlich geht es jetzt nicht mehr um allzu viel für die Eintracht. Champions League nach oben ist durch das Ding. Aber trotzdem, diese Trainerthematik, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, das spielt ja nochmal mit rein, dass Frankfurt sich jetzt nicht einfach geschlagen geben wird, logischerweise.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass der FC sich da verstecken wird und dass wir haben Angst vor dem Frankfurter Trainer, weil er so extrovertiert ist. Ich glaube, über was reden wir hier? Wir fahren nach Frankfurt.
Aber ja, haben Sie ja beste Erfahrung
zu Hause. Ja, eben. Ey, Leute, ich glaube, es ist jetzt hier nicht mehr so, dass man sagt, man könnte dort mal punkten oder sonst irgendwas. Du musst alles reinwerfen und einfach gucken, was am Ende rauskommt. Ich sage aber, du kannst da unentschieden spielen, du kannst da auch gewinnen, da ist alles möglich. Also wir reden jetzt hier nicht von völlig unlösbaren Aufgaben. Ne? Ich würde mich mit einem Unentschieden, glaube ich, schon anfreunden können, weil ich mir sage, okay, das passt. Das ist, glaube ich, dann auch vielleicht durchaus realistisch. Es ist aber in jeder Hinsicht alles offen. Ja? Das hört sich jetzt immer so ein bisschen nichtssagend an. Ich sage, unentschieden würde ich nehmen. Wichtig wäre mir, glaube ich, einfach auch, weil es ein bisschen Symbolcharakter hat, dann eine Woche später, dass du Bremen zu Hause schlägst. Das ist wichtig. 4 Punkte und dann können wir uns nochmal hier unterhalten.
Okay. Marlon, wie blickst du auf das Spiel in Frankfurt?
Ja, ich bin schon bei Stefan, also 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen wäre schon gut, 6 Punkte wären besser. Ja, ich glaube, der FC braucht jetzt einfach mal Siege und wenn du die Frankfurter packen kannst, dann jetzt. Ja, also du siehst ja, dass sie irgendwie verunsichert auftreten, dass sie jetzt auch wissen, okay, Europa ist nicht mehr in Reichweite, Riera nicht richtig gezündet. Also ich glaube, jetzt wäre die Möglichkeit für einen frischen FC, der jetzt mit einem neuen Gefühl vielleicht gegen Eintracht Frankfurt auftreten kann, der ja vielleicht ein bisschen, fällt ja von dem einen oder anderen Spieler auch eine Last ab, ne, der vielleicht nicht so gerne unter Lukas Kwasniok gespielt hat, jetzt vielleicht zu sagen, boah, jetzt kann ich mich mal wieder richtig zeigen. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie diese Energie dann doch mitnehmen und gerade deswegen jetzt vielleicht dann auch endlich mal wieder 3 Punkte holen. Ja, am Ende ist es ein schwieriges Spiel, wissen wir alle, Eintracht Frankfurt ist immer eklig. Werder Bremen zu Hause mit Sicherheit ein Spiel, das du in der aktuellen Situation, ja, Stefan hat es gesagt, gewinnen muss. Deswegen, ich bin auch mit 4 Punkten aus den 2 Spielen zufrieden, aber möchte mich dann doch hinreißen lassen zu sagen, ja, 6 Punkte aus beiden Spielen wären einfach wichtig.
Wäre besser. Ja, das würde sicherlich jeder FC-Fan unterschreiben und unmöglich ist es, wie gesagt, ja auch nicht. Okay, ja, dann Marlon, dann guck dich nochmal so ein bisschen um auf der Insel, ob du vielleicht Friedhelm Funkel beim Tennis oder eben auch Lukas Kwasniok im Ballermann oder sonst wo siehst, gerne Bericht erstatten und dann nachliefern in der nächsten Folge.
Bilder kommen dann in der nächsten Podcast-Folge.
Wollte gerade sagen, genau. Da musst du dann liefern. Und Stefan, ich kann mich nur bedanken. Fand das sehr spannend, weil da war zum einen Expertise des Fachmanns mit dabei, da war aber auch Fanherz mit dabei, da war ganz viel Nähe zum Verein und die ein oder andere nicht nur eigene, sondern auch klar formulierte Feststellung rund um den ersten FC Köln. Das wünschen wir uns von einem Gast und da hast du auf allen Ebenen mega geliefert und die schönste Föhnfrisur hattest du auch noch von uns dreien. Also insofern, mehr kann man nicht tun.
Danke, lass ich mir jetzt mal durchwedeln. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal am Geißbockheim hinten spazieren jetzt in der Mittagspause. Mal gucken, ja?
Unbedingt.
Lass mir mal die Haupttolle hier ein bisschen durchwedeln.
Wind, also hier ist es auch nicht viel besser.
Ja, es ist, ihr macht alles richtig. So, ihr Lieben, dann habt eine gute Woche. An euch, liebe Community, vielen Dank fürs mit dabei sein. Auch heute wieder gerne bis zum nächsten Mal. Behaltet eure gute Laune, natürlich eure Gesundheit und bleibt dem FC wie immer treu. Bis dahin.
Geschichten aus dem Gaisbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.